Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache was mit Politik, dem Podcast, in dem Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche über den Berufseinstieg und auch über ihren Arbeitsalltag sprechen. Wir haben inzwischen schon Folge 45. Mein Name ist Fabian Hauen und ich begrüße heute ganz herzlich wieder meine Co-Moderatorin, die Johanna Illner. Hallo,
Ja,
Johanna.
hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich schon total auf unsere neue Folge heute und darf auch direkt unseren Gast heute begrüßen. Und zwar haben wir für euch Nathanael Meyer eingeladen. Er leitet die Presse und Kommunikation bei Evergreen. Wem das jetzt nicht ad hoc was sagt, das ist das größte Fintech in Leipzig. Vielleicht sogar ganz Sachsen, da hören wir, glaube ich, gleich nochmal was dazu. Und ja, Nathanael, vielleicht magst du dich einfach auch direkt jetzt selber schon mal kurz vorstellen. Was ist Evergreen? Was macht ihr dort? Was machst du dort genau? Und was hat das alles eigentlich mit Politik zu tun?
Sehr gerne, auch von mir ein Hallo. Genau. Ja, wir sind wahrscheinlich tatsächlich das größte Fintech Sachsens, was daran liegt, dass es jetzt nicht so viele andere hier gibt, das muss man dann auch sagen. Zu mir, genau, ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zumindest im Titel nach. Dazu zählt auch die Public Affairs-Arbeit, weil für uns das Ganze, wir betrachten das ganze Thema ganzheitlich, aber dazu kommen wir sicher noch. Evergreen ist, im Kern sind wir ein digitaler Asset Manager. Das heißt, wir haben einen voll lizenzierten Fondsmanager gegründet und darüber eine Wealth Management-Plattform gebaut, die wir auch an Partner vertreiben, Banken, Versicherungen, aber eben auch über unsere Plattform direkt an die Endkundinnen und Kunden gehen und, ja, wie der Name sagt, dann nur nachhaltige Produkte darüber vertreiben. Deswegen Evergreen, ja, hat auch nichts mit der namensgleichen taiwanesischen Reederei zu tun.
Ja, das kommt immer gleich bei Google. Gut, dass du sagst, also wer Evergreen sucht, immer noch Fintech mit eingeben.
Und du hast es gerade schon gesagt, ihr habt da, was jetzt deinen Bereich angeht, eher so ein ganzheitliches Verständnis, einen ganzheitlichen Ansatz. Was meinst du denn damit genau? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Wir haben, das liegt auch ein bisschen, glaube ich, an meiner Person mit. Als ich bei Evergreen angefangen habe, gab es den ganzen Bereich Public Affairs und Pressearbeit nicht. Weil, wie es so ist, beim Fintech gibt es vieles oder beim Startup gibt es halt zu Beginn eigentlich gar nichts und so sukzessive kommen Sachen dazu. Und ich bin eigentlich eingestellt worden wegen der Öffentlichkeitsarbeit. Das war so der Punkt, weswegen ich kam, weil ich aus dem Journalismus vorab kam, habe auch in der Politik gearbeitet gehabt und deswegen für mich irgendwo auch immer klar, dass es zusammengehört. Öffentlichkeitsarbeit funktioniert auf verschiedene Richtungen. Es gibt ja verschiedene Stakeholder, das heißt die klassischen Medien, Presse etc., institutionelle Investoren, VCs, die müssen ja auch informiert werden, aber eben auch politische, ja, der politische Betrieb oder Verbände, das ist alles in dem Bereich Public Affairs und ja, da das sich in meiner Person quasi bündelt, ganzheitlich.
Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angerissen. Du hast einen Background aus dem Bereich Presse, aber auch aus dem Politischen. Was waren denn so deine ja, so vorherigen Berufsstationen und hast du dann auch Politik studiert oder wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
Das ist so ein leichter, ist kein geradliniger Weg, sondern eher ein bisschen mit ja, Rundungen dazwischen. Ich habe tatsächlich angefangen, Journalistik zu studieren, ist auch abgeschlossen in Nürnberg. Habe dann als Journalist gearbeitet. Wir hatten ein eigenes Online-Magazin gegründet mit der fantastischen Idee ohne Werbung. Das hat natürlich nicht langfristig funktioniert. Das war dann eher ein altruistischer Ansatz. Dann war die Frage, was machen wir? Dann sind wir alle, also haben es gegründet gehabt, sind unterschiedliche Wege gegangen, sind nach Berlin gegangen und ich wollte dann weiter studieren. Habe dann einen Master in Halle bekommen für Politikwissenschaften, habe das dann im Master gemacht, so kam ich auch nach Leipzig und habe dann angefangen erstmal für den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion hier im Sächsischen Landtag zu arbeiten. Und bin dann zu Evergreen gekommen, um neue Herausforderungen zu sehen, irgendwie was auch mal aus einer Verwaltungsperspektive dann wieder wegzukommen in ein Unternehmen, wo es mehr hands-on ist, um das so gut auszudrücken wie möglich.
Ja, echt spannender Werdegang. Das ist ja auch hier so ein bisschen Teil unseres Podcasts zu eruieren, wie sind die Leute eigentlich dahin gekommen, was sie jetzt heute machen. Und ja, das bringt mich zu der Frage, wie war das jetzt bei dir im Studium? Hattest du da einen anderen Berufswunsch oder hattest du da überhaupt einen klaren Berufswunsch? Genau.
Berufswünsche, wenn ich alle meine Berufswünsche, die ich hatte, aufzähle, dann...
Fang mal mit den wichtigsten an, vielleicht.
Ja, also ich fange mit dem Studium an. Ja, also Feuerwehrmann und Polizist, lass dich jetzt raus.
Ja, genau.
Ich wollte, also tatsächlich im Studium war schon die Idee, Journalist zu werden, groß. Das war deswegen auch das Online-Magazin. Nur, da muss ich ehrlich sagen, ich habe dann ja auch viel dort gearbeitet. Dann auch frei für verschiedene Magazine, eine Zeit lang für Focus Online. Es war am Ende die Entscheidung da, das ist ein Job, der kann keine Familie finanzieren. So. Also wenn man nicht über eine Familie verfügt, die einem notfalls 4, 5 unbezahlte Praktika ermöglicht, dann auch noch Unterstützung gibt. Ich kann das ja mal sagen, ich habe damals bei Focus Online in München nicht mal eine Wohnung mit 4 Wänden mir leisten können, sondern ich hatte so eine spanische Schiebewand. Und da muss man auf Dauer, glaube ich, dann überlegen, was einem wichtig ist und was man auch machen kann. Und da bin ich auch ehrlich, da ist auf der anderen Seite in der PR mehr Geld zu verdienen auch. Und ich habe schon ganz gerne 4 Wände und eine Tür in meinem Leben.
Das ist selbstverständlich. So, okay.
Ja, und das
wo kam dann die Politik mit rein? Das ist ja dann auch nochmal spannend, weil macht jetzt auch nicht jeder, dass er dann sagt, oh, Politik ist ja für viele eigentlich eher ein abschreckendes Thema, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ich glaube, das sind meine Eltern schuld. Die haben mich tatsächlich politisch erzogen. So, das liegt einerseits daran, dass mein Papa, der kommt so aus der Generation Anti-Atomkraft, Wackersdorf, und hat da auch viel politischen Input aus seiner eigenen Zeit eingebracht. Meine Mutter hat auch immer Wert darauf gelegt, dass wir zumindest Nachrichten schauen. Und deswegen war ich immer politisch interessiert und habe auch immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwie irgendwas mit Politik zu machen, sei es eine Partei. Und habe dann auch im Studium schnell angefangen, viel über Politik zu berichten und ganz viel Politikjournalismus zu betreiben und sich da irgendwie einzubringen, weil es ist einfach, ich finde es, Politik ist spannend. Also das ist das, was bewegt, und alles ist Politik. Also jede Institution, jeder Mensch, alle, die wir jetzt hier bewegen, bewegen uns ja in einem politischen Raum. Und das, ja, und das war so eine Leidenschaft, und gut, die jetzt mit meinem Job zu verknüpfen, war dann irgendwo sinnvoll, weil wenn man eh auch in seiner Freizeit gerne damit Zeit verbringt, ist das für alle ein Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu deinem aktuellen Arbeitsalltag. Also das ist für unsere Hörerinnen und Hörer erfahrungsgemäß auch immer sehr, sehr spannend, weil wir reden ja hier alle immer über spannende Jobbezeichnungen, und aber man fragt sich am Ende des Tages, was machen die denn eigentlich konkret den ganzen lieben langen Tag? Ja, vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, wie bei dir so ein Tag aussieht. Das wird wahrscheinlich keiner wie der andere sein, so kenne ich es von meinem Job, aber dass du vielleicht ein bisschen mal erzählst, was so deine Hauptaufgaben sind, die du so machst, und auch gerne, was dir davon am meisten Spaß macht.
Puh. Die letzte Frage ist schwer. Ich fange mal vorne an. Es ist tatsächlich, also ich glaube, dass jetzt mein Aufgabenfeld nicht klassisch vergleichbar ist mit vielen Public Affairs Stellen in großen Konzernen. Das liegt daran, dass es hier ein Startup ist und ich auch nicht jetzt quasi nur den Public Affairs Job habe, sondern dazu kommt noch ein Teil Sales, da kommt Stakeholder Relationship Management dazu und halt die Presseöffentlichkeitsarbeit. Das macht es auch so toll, weil ich quasi, wenn ich montags ins Büro komme, habe ich keine Ahnung, wie die Woche aussieht. Manchmal komme ich auch mittwochs ins Büro und dann entscheidet sich kurzfristig es um. Es ist halt auch immer so ein bisschen, worauf ich gerade Lust habe. Wenn gerade ein Thema ist und ich sehe, okay, wir haben was, dann ist es eher Bereich Pressearbeit. Wenn ich aber mal sehe, okay, vielleicht ist man unterwegs und irgendwie ein, zwei andere digitale Unternehmen getroffen, Versicherungen und denkt sich, die API, das könnte was sein, dass man Kontakt herstellen. Also das ganze Netzwerk quasi, was ja in, auch in Public Affairs ist, finde ich, das ist das, was am wichtigsten ist. Es verbindet sich bei mir noch über dieses klassische politisches Netzwerk hinaus. Und das macht so super vielfältig, aber auch so schwer zu beschreiben. Da gibt es natürlich klassische Sachen, wie wenn wir jetzt ein neues Produkt rausgebracht haben oder ein neues C-Level eingestellt haben, dann ist klar, dann muss Pressearbeit, dann hat es Vorrang, dann läuft es. Dann gibt es auch Themen, die ganz klassisch Public Affairs sind. Wenn wir wissen, es gibt ganz viele Punkte, die wir verändern wollen, wo wir auch zumindest unseren Input reingeben wollen, und dann muss man sich hands-on Public Affairs kümmern. Da muss man schauen, okay, wen kennt man, wie kann man rankommen. Das macht es so spannend und das macht es auch so toll und es macht es so schwer zu sagen, was macht am meisten Spaß. So, weil der am meisten Spaß macht, wenn es irgendwie funktioniert hat. Das ist ja das Schöne so an der Arbeit, wenn ich danach sehe, dass es einen Pressebericht gab. Am besten noch, weiß ich nicht. Klar, wir hatten dann mal eine Seite im Manager-Magazin, wo unser CEO abgebildet war. Da feiere ich, ja. Da kannst du quasi gleich die Flasche Bier aufmachen in 9 oder so. Aber auch wenn man dann weiß, okay, es gab ein Treffen, man hat ein paar Infos bekommen, man konnte da was reingeben im politischen Bereich, dann ist das fantastisch.
Und vielleicht auch nochmal andersrum gefragt, gibt es auch jetzt direkt bei deinem Job oder vielleicht auch in der Branche, Fragezeichen, gibt es da vielleicht auch nochmal Dinge, die vielleicht ein bisschen anstrengend sind oder herausfordernd sind oder wo du jetzt sagen würdest, naja, das müsste jetzt nicht immer sein?
Also natürlich gibt es auch Punkte, die einem nicht so gefallen. Das heißt, in der Branche, sowie aber auch natürlich im Job selbst. In der Branche ist es, glaube ich, das Thema, es ist die Finanzindustrie. Und da hat man natürlich mit, auch im Public Affairs-Bereich, mit super vielen Institutionen zu kämpfen, die jetzt nicht unbedingt die Werte vertreten, die ich persönlich vertrete oder die wir mit Evergreen vertreten wollen. Also das heißt Nachhaltigkeit, auch ein wirklich reiner Kundenfokus. Das ist ein Thema, aber das betrifft die Branche. Ja. Aber da sind ja auch genug andere Player, nicht nur wir, die versuchen dort so eine Art, also mehr wertebasiertes Finanzleben reinzubringen. Im Job selbst ist das Problem, oder was Problem, das, was mich da, was ich mir wünschen würde, was ich ändern könnte, wäre es natürlich manchmal das, dass es nicht ganz so viele Jobs sind, die man macht, weil es mir da manchmal schwerfällt, sich zu fokussieren. Das kann aber auch einfach daran liegen, wie man es aufteilt oder dass wir ein, zwei Menschen oder dass ich ein, zwei Kolleginnen mehr hätte. Aber das ist ja auch das, woran wir arbeiten.
Ja, Startups haben ja in der Regel das Wachstumsziel. Dann da schon mal viel Erfolg. Was ich gerade ganz spannend fand, du hast gerade das Thema wertebasiertes Handeln und auch ne, mit Sicherheit dann auch in eure Kommunikationsarbeit und so weiter. Das spielt auch in meiner beruflichen Tätigkeit eine große Rolle. Also wir befassen uns ja sehr viel mit Diversity-Themen, mit Frauenthemen und so weiter. Wie ist es denn bei euch im Unternehmen und vielleicht auch, du hast ja gerade schon so ein bisschen die Branche skizziert, was würdest du denn sagen, welche Rolle nehmen da denn gerade auch Diversity-Themen ein oder wenn man das vielleicht auch so graduell bezeichnen oder beschreiben möchte, wo steht denn da die Branche gerade aus deiner Sicht?
Gute Frage. Zur Branche schwierig. Ich würde mal bei uns anfangen.
Ja, das ist wahrscheinlich einfacher.
Weil wir sind also vielleicht mal, um das zu machen, wir sind ja eine zertifizierte B Corp. Das steht dafür für Benefit Corporation. Das wird von der NGO B-Lab vergeben und weltweit gibt es 4.000 B-Corps, unter anderem Patagonia, die machen so nachhaltige Klamotten, aber auch Veleda, so Naturkosmetik und auch die Trioros Bank, das ist ja tatsächlich ein wertebasiertes Finanzinstitut und wir. Und da zählt für uns schon auch im, im Prozess, B-Corp zu werden, gibt es 5 Themen, die wichtig sind. Das ist die Mitarbeiterbetreuung, die Kundenbetreuung, aber auch Diversity, Nachhaltigkeit und die lokale Verankerung oder die lokale, regionale Rückgabe von Ideen und auch von Power. Das ist da wichtig und deswegen ist für uns Diversity oder immer ein Punkt, aber kein Punkt, den wir uns irgendwo auf einen CSA-Bericht schreiben nach dem Motto hier, wir wollen divers sein, sondern etwas, was wir versuchen zu leben. Und das heißt, wir haben tatsächlich ein super, super diverses Team vom Alter her, von Männern, Frauen her. Von der Herkunft ist es nicht so divers, wie wir es uns wünschen würden, was aber sicherlich auch einfach daran liegt, dass wir in Leipzig sitzen. Und das sehe ich. Also wir haben, es ist schwierig, aber es wird besser. Aber es ist für uns kein Thema, was wir irgendwo draufschreiben, sondern entweder wir leben es oder wir leben es nicht. Ja. Das ist, wie so mein Blick auf die Branche, sieht das ganz oft anders aus. Es gibt Unternehmen, die leben das wirklich ehrlich. Und das sind Unternehmen wie die Trioros Bank, aber auch die Tomorrow, das ist so eine nachhaltige Neobank aus Hamburg. Und dann gibt es klassische Finanzinstitute. Ich glaube gar nicht, dass sie das aus einem negativen oder aus einem bewussten Kontext machen, aber für da ist halt, dass sie durch die Größe der Konzerne sind die verschiedenen Abteilungen, für die es wichtig ist, zum Teil so stark getrennt, dass man im Marketing Diversity draufschreibt, aber in der im Recruiting ja nicht unbedingt das 1:1 Hand in Hand geht.
Ja, klar, das ist, du hast es ja indirekt jetzt auch schon gesagt, ne, das sind einfach auch Themen, die nicht nur in einem Bereich liegen und da muss natürlich auch sehr ganzheitlich dran gearbeitet werden. Ja, total spannend, danke dir.
Ja, dann schließe ich mich mit dem an. Du weißt ja, lieber Nathanael, dass mein Steckenpferd, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ist vor allem die digitale politische Kommunikation. Und du hast jetzt ja auch schon ein bisschen angedeutet, ihr betrachtet Kommunikation ganzheitlich und ihr reagiert jetzt auch auf aktuelle politische Entwicklungen und bringt euch da in die Debatte ein. Mich würde zum einen interessieren, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Beispiele geben, also wie ihr das macht und ja, ob ihr euch auch mit dem Thema Daten in der politischen Kommunikation beschäftigt, denn ja, um einen kleinen Einblick auch von uns zu geben, das treibt uns bei 11.11, bei meiner Public Affairs Beratung gerade ganz stark um Datenaggregation, also von öffentlich verfügbaren Daten und Analyse, Visualisierung von diesen Daten, um diese eben dann nachher für politische Kommunikationsformate zu nutzen. Wie sieht das bei euch aus?
Also Daten sind grundsätzlich das neue Gold und deswegen ist es super, super wichtig, Daten zu haben. Ich würde trotzdem vorne anfangen und mal ein paar Beispiele nennen, die wie wir uns einbringen und wie wir uns einbringen. Mhm. Ein Beispiel, was für uns auch aktuell super wichtig ist, ist das Thema PEP. PEP steht für Pan-European Pension Plan, das ist die Europarente. Die wurde von der Europäischen Union 2021 beschlossen und sollte, und die Idee dahinter ist super, und sollte allen Menschen in der Europäischen Union ein quasi grenzübergreifendes Rentensystem ermöglichen. Weil was ist das Problem? Das Problem ist, wenn ich in Deutschland lebe, habe ich eine deutsche Altersvorsorgeversicherung bei irgendeiner deutschen Versicherung und die gilt aber auch nur in Deutschland. Die Steuervergünstigungen kriege ich nur in Deutschland. Ja. Wenn ich dann also umziehe, weiß ich nicht, nach Österreich. Und Österreich ist jetzt ja wahrlich nicht mal, keine Ahnung, ich muss mich da nicht großartig umstellen, wenn ich in Österreich ziehe. Aber wenn ich dort eine Altersvorsorge haben will, also eine private, neue Versicherung, weil dann gibt es neue Tarife, neue rechtliche Grundlagen und so weiter. Und es betrifft, dann gibt es 27 private Altersvorsorgesysteme. In einer Zeit, in der die Menschen auch innerhalb der Europäischen Union ja super viel von einem Land ins andere Land ziehen. Und da war die Idee zu sagen, okay, wir machen eine Europarente und die Nationalstaaten sind aufgerufen, diese Europarente an ihre nationalstaatlichen Steuervergünstigungsregelungen anzupassen. Also die Idee ist super, weil dann kann ich sie mitnehmen. Dazu gab es dann noch ein paar Regeln. Es wurde tatsächlich auf was für Kosten geachtet. Also für mich aus einer Fintech-Perspektive ist das ein super, also wirklich mit der Europäischen Union, muss ich sagen, eine Idee, die ist mega. Dafür ist sie da. Mhm. Aber sie wird nicht umgesetzt. Das ist ein Problem. Also es gibt in Slowenien, es gibt es umgesetzt, in der Slowakei, in Tschechien, in Frankreich gibt es Vergünstigungen. In Deutschland hatten wir mit verschiedenen Playern geredet, sei es dem einerseits Verbänden, wo dann die großen Versicherer drin sind oder auch die großen Fondsmanager, aber auch in der Politik. Und das ist immer auf, also wir stoßen ganz oft auf Unverständnis, warum denn überhaupt? Also wir haben doch schon so viel und brauche ich noch was? Und da arbeiten wir dran, klarzumachen, dass es für ganz viele und auch besonders für junge Unternehmen, die das Produkt einführen wollen, wichtig ist. Mhm. Und das ist so ein Thema, wo wir wirklich versuchen, anzuschieben. Ein anderes Thema ist, natürlich gehört Beobachtung zu meinem Job. Das heißt, was passiert, was kommt aus dem politischen Bereich?
Monitoring.
Genau, da ist, es gab jetzt vor kurzem im Bundesfinanzministerium gibt es eine Arbeitsgruppe zum Thema Vorsorgeprodukte und wie strukturiert man generell neue Finanzmarktprodukte, wie macht man es möglich? Da fällt auch das Thema Aktienrente drunter und da überhaupt up to date zu sein, was ist wichtig? Wo können auch wir uns einbringen oder was können wir für Produkte dann daraus entwickeln? Also dann auch mit den Innovationsproduktteams da zu sprechen und zu sagen, schaut mal, das könnte kommen mit der und der und der Regelung. Nun ist mir klar, dass nicht ins Parlament so reingeht, wie es rausgeht, aber wenn man schon mal grob weiß, was sein könnte, kann man sich gedanklich schon mal vorbereiten und vielleicht mit einem Produkt am Start sein vor allen anderen. Und das ist immer gut für uns. Und das zum Thema Daten ist, oh Gott, Daten sind wie gesagt das neue Gold. Das Daten ist, wir müssen mit Daten arbeiten, weil wir es uns gar nicht leisten können, nicht mit Daten zu arbeiten, weil wir dafür viel zu wenig Menschen sind. So alleine, was ich mit Daten arbeite, wenn wir das nicht machen würden, bräuchten wir mindestens 4, 5 andere Menschen, die dann versuchen würden, sich die gleichen Erkenntnisse rauszuziehen. Daten sind auch dazu ein super Thema, um sie öffentlichkeitswirksam anzubringen. So, also wenn man eine Studie hat, eine repräsentative Studie, deutsche Medien, aber auch die Politik liebt Zahlen. So Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn man da was liefern kann, man stößt dann meistens auf mehr Gegenliebe, als wenn man mit Gefühl quasi oder Ideen kommt.
Um die Ecke. Ja, Visionen, wie geht der Spruch mit den Visionen, ne?
Ja, Visionen muss zum Arzt. Sollte zum Arzt gehen.
Das charakterisiert die deutsche Politik manchmal auch ganz gut.
Ja, aber kannst du uns da vielleicht noch ein konkretes Beispiel geben? Also es ist super spannend, dass bin ich davon ausgegangen, dass Daten als Fintech bei euch zur DNA gehören. Kannst du da vielleicht noch ein konkretes Beispiel geben, wie du jetzt dann im Alltag dann auch mit Daten arbeitest und die dann nutzt für die Kommunikation?
Ja, klar. Also es ist immer ein bisschen die Frage, was für Daten wir wo nehmen und für welchen Bereich. Ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen Public Affairs und Public Relations. Public Relations Daten sind viel größer und viel breiter. Da geht es dann darum, was wollen die Menschen, was sind die Themen, die sie bewegen. Oder dann ist auch interessant, wenn ich sage, okay, unsere Kunden bei einer Umfrage geben das und das an, anonymisiert. Das ist also, da geht es ganz oft um Daten, die eine Geschichte erzählen, im öffentlichkeitswirksamen Sinn. Während im Public Affairs Bereich Daten nicht ganz so repräsentativ sein müssen, also nicht so groß. Ich brauche keine 1000er Stichprobe oder 1500 Leute als Stichprobe, die dann auch noch gesellschaftlich aufgeteilt sind, sondern ich kann schauen, okay, was ist es? Und da, wir hatten zum Beispiel, wir haben uns mal mit einer Politikerin getroffen, da ging es um nachhaltige Kapitalanlage und dann ging es um die Kosten. Und das ist für uns ein Punkt. So, ne, wie sind die Kosten verteilt für verschiedene nachhaltige Anlageprodukte? Wie ist der Unterschied zwischen der Art der Anleger? Was ist fair? Was ist nachhaltig? Und das als Datenbasis zu nehmen, zu sagen, das ist das, was es gibt. Wie kann man das ändern? Was sind für Ideen? Auch im Bereich, dann komme ich aufs Altersvorsorgeprodukt wieder. Vielleicht ist ja eine Idee, nennen Kostencaps sinnvoll, was für uns optimal ist, weil unsere Produkte natürlich sehr günstig sind. Auf der anderen Seite sind Daten, die einfach, man sieht, also wir wissen ja auch, wie so die Fintech-Branche sich in Sachsen entwickelt. Wir haben oder die ganze Startup-Branche, weil wir da Gespräche führen und dann fragen wir ab und dann haben wir da sind es auch Daten, mit denen wir rausgehen. Wir haben ganz viele Daten, die jetzt nicht ganz so, die alleine an sich wenig Aussagekraft haben, aber wenn man sie kombiniert, wenn ich weiß, okay, was machen Menschen auf unserer Plattform, was wollen sie, was schreiben sie, was sind Themen im Nachhaltigkeitsbereich, so, dann kann ich da ja schon, dadurch, dass es super viele super harter regulierter Bereich ist, habe ich da schon mal einen Datensatz und wenn ich den abgleiche mit einer Umfrage, kann ich zum Beispiel sagen, okay, das ist ein Weg dahin. Das ist immer die Frage dann natürlich so ein bisschen, was will ich mit den Daten aussagen?
Ja.
Aber das ist ja immer der Fall und man kann ganz oft je nachdem auch in ein, zwei Richtungen gehen, aber für uns im Bereich Daten, wenn es um Public Affairs geht, geht es immer darum, wie können wir mit Daten den ganzen Bereich Sustainable Finance nach vorne bringen. Und dann zählt zum Beispiel dazu auch, dass wir mal unsere Kunden befragt haben, ist denn für sie Gas- oder Atomkraft nachhaltig? Und wenn die Antwort eigentlich zu 90% Nein ist, dann hat die Europäische Union mit der Entscheidung, Gas und Atomkraft als nachhaltig einzustufen, eventuell nicht so exakt den richtigen Weg getroffen. Nun ist unsere Kundenbasis ehrlicherweise natürlich nicht repräsentativ im Bereich, ja, sondern es sind alles Kundinnen und Kunden, die sich aktiv für eine nachhaltige Kapitalanlage entschieden haben, im Wissen, dass bei uns kein Gas und Atomkraft in den Produkten ist.
Genau. Aber ist ja immerhin eine Aussage von so und so vielen Personen, die sagen, wir sind der Meinung und darum geht es ja auch in der Politik.
Genau. Und jetzt bin ich ganz persönlich der Überzeugung, dass wenn man die Frage repräsentativ stellen würde, in Deutschland auch einen Großteil nicht behaupten würde, dass Gas und Atomkraft nachhaltige Energieformen sind.
Ja, wenn wir von wissenschaftsbasierten Menschen ausgehen, hast du bestimmt recht. Ja, super spannend. Also ich finde es nochmal ganz wichtig, auch nochmal hervorzuheben, was du gerade gesagt hast, ne? Diese Verknüpfung auch von sehr daten- und faktenbasierter politischer Kommunikation, gerade auch in Deutschland und dem, was ihr macht und wie ihr da auch in eurer politischen Kommunikationsarbeit das auch nutzt und mit reinbringt, fand ich jetzt nochmal ein super, super spannenden Einblick und ich glaube, das ist auch was, wo natürlich auch Startups und einfach agilere Strukturen, glaube ich, sehr davon profitieren können. Also echt vielen Dank da nochmal für die Einblicke, fand ich jetzt auch nochmal super interessant zum Abschluss und ich würde gerne nochmal als letzte Frage auch, ja, wir haben ja auch nochmal den oder als Zielgruppe tatsächlich ja auch noch BerufseinsteigerInnen oder auch Young Professionals. Was würdest du denn vielleicht mit Blick nochmal auf diese Zielgruppe von uns oder HörerInnengruppe von uns, was würdest du denen denn nochmal mit auf den Weg geben an Tipps oder einfach auch gute Ratschläge, wenn sie jetzt die Folge gehört haben und gesagt haben, klingt richtig spannend, was der Nathanael da macht. Wie kommt man dahin? Oder was wäre schlau auf dem Weg?
Ich weiß nicht, ob mein Tipp jetzt so super sinnvoll ist, aber ich würde sagen, einfach machen und probieren, weil das hat bei mir immer irgendwo funktioniert. Das war, klar bin ich mit dem Online-Magazin, wenn man es betrachtet, gescheitert, weil wir haben es eingestellt, aber es hat neue Wege geebnet. Und die Idee, das war, komm, wir machen das mal. Das war bei Evergreen so, ja, ich bin ja nicht wegen der politischen Kommunikation eingestellt worden, aber ich habe gesagt, ja komm, ich finde es die Idee, lass es mal machen. Und jetzt, also es hat noch niemand danach bereut oder gesagt, wir sollen es nicht mehr machen, sondern hey, es bringt uns was. Und auch bei Young Professionals oder Leute, die jetzt anfangen wollen, da was zu machen, ist, probiert es. Ist, wenn der erste Job, der muss nicht die Public Affairs Stelle bei einem Großkonzern sein, hat auch Vorteile, definitiv. Man lernt deutlich mehr, man muss sich nicht so viel selber aufbauen, weil man auf ein Netzwerk, auf Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen kann. Aber auch wenn es ein Fintech ist, wenn es ein kleines Unternehmen ist und man das machen will, weil man eben keine Stelle bei einem Großkonzern kriegt oder weil man nicht nach Berlin ziehen möchte, zum Beispiel, dann ist es auch okay, dann soll man es machen, weil es ist, man kann auch bei in Hintertupfingen bei einem kleinen Konzern, bei einem Fintech, bei einem Mittelständler, auch da ist es politisch. Mhm. Und man muss es halt da vielleicht noch ein bisschen stärker in Fokus rücken. Ja. Aber dann kann man es machen und dann macht es, finde ich, super viel Spaß, weil man baut ja alles quasi von neu dann auf. Und jeder kleine Erfolg und Misserfolg gibt einem ja dieses, das kann ich besser machen, das habe ich gut gemacht. Und das ist auch cool. Ja. Also deswegen, mein Tipp wäre, egal was kommt, machen und immer versuchen, das so zu machen, dass es einem möglichst lange Spaß
macht. Es hört sich gut an. Und ich glaube, Fabian, wir haben fast schon mal jetzt noch eine Themenidee für mal eine spätere Folge. Ich glaube, es nennt sich Jobcrafting, genau. Ne? Wenn man sozusagen das macht, was Nathanael gemacht hat, den Job dann auch so genau. anzupassen, dass am Schluss
ja. sich selber den Job zu machen. Ja. Genau. So, mir egal, was in der Stellenbeschreibung steht, ich mache den Job so, genau. wie ich es.
Ich glaube, das Thema sollten wir nochmal aufgreifen, weil
auf jeden Fall,
hat, glaube ich, viel auch mit einfach auch mit der aktuellen Arbeitswelt zu tun, ne? Dass da gibt es einfach gerade große Veränderungen. Ja, sehr spannend. Ja, cool.
Genau. Ja, lieber Nathanael, spricht mir voll und ganz aus dem Herzen dein Tipp. Also ein wirklich sehr, sehr guter Tipp. Ich habe es auch immer so gemacht und hat bei mir auch gut funktioniert. In dem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst und uns und unseren HörerInnen Einblicke gegeben hast in deinen spannenden Arbeitsalltag. Und an euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt gespannt bis zur nächsten Folge von Hauptsache was mit Politik.